Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Zum Tag der Deutschen Einheit beschäftigen wir uns mit einer Medieninstitution, die in diesem Jahr 70 geworden ist. Die Deutsche Presseagentur.
Angetreten, um Zeitungen, Funk und Fernsehen unabhängig und staatsfern mit Nachrichten zu versorgen, ist sie heute auch allen aufmerksamen Mediennutzern bekannt.
Aber wie groß ist die DPA eigentlich wirklich und was macht sie alles? Das schauen wir uns in dieser Woche von unserem Medienmagazin an.
Wir komprimieren nämlich 24 Stunden DPA auf eine Stunde und blicken mit euch hinter die Kulissen. Das alles in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt heute von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Nachdem der Europäische Gerichtshof heute entschieden hat, dass Online-Unternehmen wie Facebook künftig weltweit dazu gezwungen werden können, bei einer rechtswidrigen Beleidigung nach weiteren wortgleichen oder ähnlichen Äußerungen zu suchen und diese zu löschen, twitterte Charlotte Knobloch, Zitat, das EuGH-Urteil weist in die richtige Richtung, weil Hass keine Meinung ist, darf die Meinungsfreiheit Hasskommentare nicht schützen. Online-Dienste müssen sich entsprechend verhalten und im Interesse eines guten Miteinanders den negativen Folgen ihrer Offenheit Grenzen setzen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Christian Mier, dem Deutschland-Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Sein Tweet zum EuGH-Urteil zeigt, dass man, obwohl man Hass genauso verurteilt wie Charlotte Knobloch auch, aus einem ganz anderen Blickwinkel auch zu einer ganz anderen Sicht auf den heutigen Richterspruch kommen kann. Zitat Christian Mier, Hass im Netz ist ein Problem. Juristische Ideen zur Bekämpfung sind das leider oft auch. Heute EuGH verlangt von Facebook weltweit gemäß EU-Recht rechtswidrige Inhalte zu löschen. Wie würde es Europa finden, wenn China oder USA das auch verlangen?
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das nachrichtliche Medienmagazin.
Herzlich willkommen zu unserer Feiertagsausgabe. Tag der Deutschen Einheit, da haben Herr Pähler und ich gesagt, das ist der perfekte Zeitpunkt, sich mal in Ruhe und ausführlich mit einer Institution der deutschen Medienlandschaft zu beschäftigen. Viele kennen sie auch, wenn sie eigentlich eher im Hintergrund arbeitet. Die Deutsche Presseagentur oder kurz DPA.
Vor 70 Jahren, da ist die DPA gegründet worden. Am 1. September 1949 ist die erste Meldung getickert worden. Und darin stand ein Satz, der die Mission der Agentur ganz gut beschreibt. Ich zitiere den mal. Die Pflege der objektiven Nachricht und die Unabhängigkeit von jeder staatlichen, parteipolitischen und wirtschaftlichen Interessengruppe werden das Merkmal der neuen Agentur sein. Daniel, wenn du das so hörst und auch generell, was verbindest du mit der DPA?
Habe ich echt mal überlegt, ne? Also so der erste Kontakt irgendwie so, weiß ich nicht, als ich noch ein kleiner Junge war zu Hause, dann das erste Mal so Zeitung gelesen habe, da ist da schon aufgefallen, dass da oft das Kürzel DPA stand, so, ne? Und da wusste man, ich weiß auch gar nicht, wann ich gelernt habe, was eigentlich DPA ist. Vielleicht, als man da mal andere Zeitungen gelesen hat und es da auch entdeckt hat. Oder ob das dann irgendwie in der Schule war, dass einem das beigebracht wurde, das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, als ich dann später mal beim Hörfunk gelandet bin, war ich zum Beispiel auch total überrascht, dass das dort auch ein Audioangebot der DPA gibt. Und da dachte ich so, oh, da steckt eindeutig mehr dahinter. Mhm. Wie ist das bei dir, Herr Pähler? Was verbindest du mit der DPA?
Wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, dein Einstieg, was du gerade erzählt hast, so von wegen hier das Kürzel in vielen Meldungen in der Tageszeit. Und das ist auch das, was mir als erstes wirklich in den Sinn kam. Wobei ich mich immer frage, für die DPA ist das ja quasi ein Zeichen von Qualität. Für manches lokale Blättchen, was ich hier manchmal auch berufsbedingt lesen muss, denke ich immer so, können die nicht auch mal selber was machen? Also das finde ich ganz spannend, eigentlich auch diese Frage nochmal zu diskutieren. Und ich finde, DPA verbindet man oft auch doch mit guten, sehr, sag ich mal, teilweise auch beeindruckenden Fotos aus allen spannenden und auch manchmal auch natürlich problematischen Regionen dieser Erde. Also das ist auch etwas, ich finde, das Thema Fotografie neben dem Thema Audio, was du gerade genannt hast, ist eins, stimmt, was für mich auch mit DPA auf jeden Fall verbunden ist.
Ja, den Fotodienst darf man natürlich auf keinen Fall da auch vergessen. Und mittlerweile natürlich auch, ist es ganz interessant, natürlich auch hier in der digitalen Welt kaum ein, ich glaube, fast kein deutsches Nachrichtenangebot kommt ohne DPA auch online aus. Also ich glaube, auch als wir uns damit beschäftigt haben, da ist uns auch aufgefallen, dass der Begriff DPA viele kennen, aber was wirklich dahinter steckt, das wissen selbst erfahrene Mediennutzer oder Macher so in der Gänze dann doch nicht.
Also da, ich habe da mal ein paar Zahlen zu DPA, um mal hier faktisch zu starten. Also es arbeiten 1000 Journalistinnen und Journalisten für die Agentur, verteilt auf 55 Standorte in Deutschland, 107 insgesamt weltweit, und es entstehen, ich schaue nochmal gerade, 3000 Texte pro Tag, 1200 Fotos am Tag, 25 Videos am Tag, 145 Audiobeiträge am Tag, 90 Grafiken in der Woche. Aber was steckt dahinter? Das erfahren wir von Antje Homburger. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presseagentur und auch Chefin Aktuelles. Und noch viel besser, heute Abend live bei uns. Guten Abend, Antje.
Schönen guten Abend.
Ja, wir wollen uns heute mal so einen typischen Tag bei der dpa anschauen, wobei es, glaube ich, diesen typischen Tag vermutlich gar nicht gibt. Aber bevor wir damit aber beginnen, dann lass uns doch nochmal zurück so auf Zeitreise in das Jahr 1949 gehen. Da warst du noch nicht dabei, aber du weißt es sicherlich. Wie kam es zur Gründung der dpa?
Ja, ich greife noch kurz eine andere Sache auf, die du eben angesprochen hattest. Warum haben die Zeitungen, du denkst manchmal, wenn du Zeitungen liest, warum machen die das nicht selbst? Mhm. Da bist du eigentlich mitten im Kern der Gründungsgeschichte aller Nachrichtenagenturen, nicht nur der dpa. Und die reicht sehr weit zurück bis zu den 1850er Jahren. Das ging einfach auf die Idee zurück, ich kann als kleine oder mittlere Zeitung nicht auf der ganzen Welt eigene Korrespondenten haben. Das ist schlicht nicht möglich. Also haben sich die Medien damals mehr oder weniger genossenschaftlich organisiert, also von der Idee her wie eine Genossenschaft, und sich die Korrespondenten geteilt. Und das ist in Deutschland genauso und seit 1949 in Form der Deutschen Presseagentur, die hervorgegangen ist aus verschiedenen regionaleren Presseagenturen, die es kurz nach dem Krieg gab. Und 1949 sich in Goslar zusammengeschlossen hat und mit diesem ersten Satz, den ihr vorhin so schön vorgelesen habt, gestartet ist, um genau das zu machen, in dieser Unabhängigkeit von staatlichen, parteipolitischen und wirtschaftlichen Interessen, die Menschen mit Nachrichten zu versorgen. Ganz seriös, ganz klassisch.
Gab es da auch Vorbilder bei der Gründung, woran man sich so orientiert hat?
Ja, es gab auf jeden Fall das Bild, dass ich nicht das wiederholen sollte, was es während der Nazizeit gab, als sich das damalige Wolffsche Telegrafenbüro, so hieß das, das war quasi die erste deutsche Nachrichtenagentur, zusammengeschlossen hat mit der Telegrafenunion von Hugendubel und letztlich diese Einheit dann im Prinzip ein Steigbügelhalter für die Nationalsozialisten war. Das war ein wichtiger Aspekt bei der Gründung der dpa.
Das heißt also vielleicht, ich vermute, gibt es genau damit ja eben auch einen Zusammenhang, dass ihr so sehr stark auch auf dem nichtstaatlichen, dem von staatlich Unabhängigen ja auch euch quasi darauf beruft. Beschreibt uns doch nochmal, wie grenzen sich denn tatsächlich auch nichtstaatliche Nachrichtenagenturen wie die dpa von staatlichen Nachrichtenagenturen ab?
Also der wesentlichste Unterschied ist natürlich die Unabhängigkeit. Wenn du eine Nachrichtenagentur hast, wo der Chef regelmäßig wechselt, wenn die Regierung wechselt, und die Berichterstattung durchaus daran orientiert ist, was der Staat will. Das unterscheidet sich schon enorm von den unabhängigen Agenturen wie dpa oder Associated Press oder die APA in Österreich und so weiter. Da gibt es einige, die unabhängig sind, aber es gibt auch einige, die sind es nicht.
Du hast ja schon gerade mal so das Stichwort genossenschaftsähnlich in den Raum geworfen. Wem gehört denn die dpa heute?
Oh, das sind 179 verschiedene Gesellschafter, was natürlich Aufschluss darüber gibt, wie unabhängig man sein kann, wenn, ich sage jetzt mal vom Spektrum von der Taz bis zur FAZ, von Springer bis Matzak, von der ARD, wirklich alle Medien vertreten sind und Anteile an der dpa halten. Niemand hat mehr als 2%. Das stellt auf jeden Fall Unabhängigkeit sicher.
Was ja vielleicht in dem Zusammenhang auch spannend ist, sind ja nicht nur Medien, die die Informationen von der dpa kaufen, sondern auch Unternehmen aus ganz anderen Bereichen.
Ja, also jeder, der für seinen Bereich unabhängige Nachrichten möglichst schnell benötigt, um Entscheidungen treffen zu können, als Unternehmen beispielsweise oder als Institution, ist Agenturkunde. Auch da wieder, das ist kein dpa-Solo, das ist auch mit anderen Agenturen so. Aber natürlich gibt es das, dass man sich nicht darauf verlassen möchte, was aus einer Pressemitteilung oder aus einem Tweet hervorgeht, sondern eine Art Prüfung haben möchte, eine Art Siegel. Darauf hat eine unabhängige Nachrichtenagentur geschaut, die hat einen Faktencheck gemacht und das ist das Ergebnis.
So, lass uns jetzt mal so ins Jahr 2019 ankommen. Jetzt vielleicht so, lass uns mal sagen, ist hier in den Herbst, auf so einen typischen Tag schauen, wie er bei dpa stattfindet, um genau kennenzulernen, wie ihr arbeitet, was es alles bei euch gibt. Und ich glaube, so um 5 Uhr morgens, da beginnt langsam bei euch der Betrieb im Newsroom in Berlin, oder? Was passiert da?
Also es gibt keine Stunde, auch keine Minute am Tag, wo es keinen Betrieb gibt. Wir sind klassisches 24/7, auch bevor der Begriff mit den digitalen Medien nochmal so einen richtigen Push bekam. Das ist das Wesen einer Nachrichtenagentur, immer aktiv geschaltet zu sein. Aber du hast schon recht, also so in der Zeit von Mitternacht bis ungefähr 5 Uhr ist, glaube ich, die Zeit, wo im Newsroom in Berlin die wenigsten Redakteure sind. Da ist dann der Nachtredakteur, da ist seine Nachtrecherche, da sind mehrere Audioreporter, da sind Fotoredakteure und das sind auch diejenigen, die, wenn sich eine plötzliche Lage ergibt, die alles hochfahren, alle Leute alarmieren und dann geht's los. Und weltweit sind natürlich zu dieser Zeit in den USA, in Asien die Korrespondenten aktiv. Ab 5 Uhr morgens nimmt es insofern Fahrt auf, als dass so auf einen Schlag eine ganze Reihe zusätzliche Rollen eingenommen werden. Das ist das sogenannte Powerhouse. Das sind Kollegen, die regionale Nachrichten, oft sehr servicegetrieben, Verkehrsnachrichten, Wetter. Die Kitas haben geschlossen, weil es einen Streik gibt. Die solche Sachen aus den Regionen zusammen mit 7 Reportern vor Ort ziehen. Es sind mehr Audiokollegen da. Also da wird es langsam richtig voll und unsere Nachrichtenchefs kommen, die durch den Tag steuern, das Social Media Radar startet, die Verifikationseinheit startet und. Und das wird zwischen 6 und 9 dann richtig voll.
Und genau in diesem Zeitraum. Also, ja, Daniel?
Ich habe auch immer so morgens um 5 bekomme ich auch mal als erstes Mal von euch so einen Morgen-Newsletter, die Lage am Morgen, die mir so ein bisschen so einordnet, was am Tag passiert, was in der Nacht passiert ist. Und da muss ich sagen, das ist, wenn ich im Nachrichteneinsatz bin, ist das für mich auch Pflichtlektüre.
Das freut mich. Das ist ein Produkt, das unsere Kollegen aus dem Sydney Hub produzieren, denn die sind auch schon aktiv um Mitternacht unserer Zeit. Und geben Überblick über die Top-News, über das, was im Netz gerade läuft, haben so ein Bild der Nacht, einen Menschen der Nacht und versuchen so ein bisschen Guidance zu geben, was geht von gestern weiter, wie starten wir in den heutigen Tag, was ist heute eigentlich wichtig, was ist zu erwarten.
Dann spulen wir jetzt mal so 2,5 Stunden von 5 Uhr auf ungefähr 7.30 Uhr. Da gibt es bei euch eine Frühkonferenz. Lass uns doch da einmal ein bisschen ein paar Minuten reinhören, wie ihr da über die Lage am Morgen redet.
Wir starten in den Tag und checken mal einmal die Top-Themen ab. Trump Impeachment ist nach wie vor dominierend vorn. Dahinter wechseln sich mehrere Themen ab. Die Lage bei Thomas Cook ist sehr prominent. Die neuen Drohungen seitens Iran werden in den Frühnachrichten relativ groß gespielt. Ein paar Themen, die auf den Tag blicken. Kompromiss wird gesucht bei der Grundrente. Klimaproteste heute wieder, noch teils im Rückblick auf die gestrige Bundestagsdebatte, aber auch der Ausblick auf das Ende der großen Streikwoche heute mit wieder weltweiten Protesten. Das sind so die Hauptthemen. Wir müssen uns noch ein bisschen anschauen, wie wir umgehen mit der UN-Generalversammlung und dem Iran-Aspekt. Grundrente habe ich mal mit drauf. Thomas Cook ist immer ein Kandidat und sollte mit draufbleiben. Und im Sport habe ich einen Fußballblock, der jetzt erstmal aufmacht mit der Wahl des neuen DFB-Präsidenten und dann vielleicht im Laufe des Tages dann in den regulären Spielbetrieb wechselt, dann eben abends mit dem Freitagsspiel der Bundesliga. Wir müssen über ein paar Themen sprechen, die entweder gestern Abend recht spät noch waren und noch Potenzial haben oder in der Nacht aufgekommen sind. Aber das wäre erstmal mein Blick auf die Top-Themen.
Was ganz gut, also Trump hat vor einigen Tagen deutlich gemacht, dass es sowas wie Whistleblower nicht geben darf und dass das alles Verräter sein. Also das passt in diese Linie rein, in diese Verschärfung. Das müssen wir heute mal aufarbeiten. Nicht? Also wir gucken uns das mal für die Mittagsonliner an, jetzt erstmal von hier, was wir machen können. Und dann muss Washington am Nachmittag das nochmal profundieren. Genau, das ist auf jeden Fall.
Was ich noch fragen wollte unter dem Aspekt weiterdrehe, Hebammenausbildung künftig an der Hochschule, war gestern relativ spät im Bundestag, da bin ich jetzt nicht ganz im Film, wie das jetzt nur der Beschluss war und das alles längst bekannt war, also ob man das nochmal in den Tag ziehen muss und dann auch einen vorab Großspenden der Parteien. Louis, bei euch, Thomas Cook und die Bahn.
Genau, also drei Themen, in denen Musik ist. Thomas Cook mit der starken eigenen Nachricht heute früh, dass die Hotels wieder Geld bekommen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie von den Gästen, die noch anwesend sind, nicht weiter Geld verlangen. Die dürfen nicht die Szenen, die wollen die Szenen aber weg haben, die es im Moment gibt. Dass Leute auch liegen übernachten und rausgeworfen werden. Das haben wir selber, das habe ich gerade noch mit einer Zufa jetzt mal gemacht in der Früh. Bauen wir weiter aus und gucken, was da heute noch so kommt.
Okay. Matthias?
Ja, drei Sachen wären sehr erwähnenswert. Auf Hochtouren läuft die Fahndung da in Göttingen. In diesem abscheulichen Fall, Festnahme würde ich auch eilen, das ist bei Bild.de jetzt an 1 gerade. Und da brauchen wir eigentlich auch noch die ganze Geschichte, also dass er da die Frau angezündet haben soll und so, haben wir bisher nur noch Bild.
Habe ich was vergessen? Müssen wir noch was ergänzend besprechen? Lea aus Audiosicht. Dann einen schönen Tag.
Was haben wir da gehört?
Das ist die erste Zusammenkunft der Ressorts, also Panorama, Kultur, Sport, Wirtschaft, Kinder, Nachrichten, Audio, Grafik, alle, die um die Zeit da sind. Und die werfen einen Blick auf die Themenlage am Morgen und sprechen darüber, wie wir mit dieser Themenlage umgehen, welche Angebote wir dazu machen.
Wie ist denn eigentlich grundsätzlich, also wie entsteht dann eigentlich so eine einzelne Nachricht? Wie funktioniert das? Gibt es da so einen standardmäßigen Ablauf?
Nee, überhaupt nicht. Also wahrscheinlich gab es das vor 70 Jahren, aber inzwischen sind die Wege extrem vielfältig. Also ganz klassisch natürlich, man hat Kontakte, ist als Reporter gut vernetzt und bekommt eine Information und checkt die gegen. Die andere Möglichkeit ist, dass du eine Pressemitteilung bekommst, in der richtig Musik drin ist oder eine Ad-hoc-Meldung in der Wirtschaft. Thomas Cook meldet Insolvenz an. Also von da ab geht die Maschine los mit den Nachrichten. Oder ein etwas neuerer Weg ist, es gibt einen Tweet, das ist unserer Zeit morgens logischerweise sehr oft Herr Trump. Und auch daraus entsteht Berichterstattung. Also die Wege sind wirklich sehr, sehr vielfältig.
Dann nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit. Du hast das vorhin schon so ein ganz bisschen skizziert. Aber wie ist euer Newsroom organisiert?
Wie meinst du das organisiert? Also wie die Kollegen zusammenarbeiten?
Vielleicht oder? Mal so ein bisschen, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also wer sitzt im Newsroom? Wie ist auch quasi dann in Nachrichtenlagen die Zusammenarbeit? Also wie erfolgen möglicherweise auch Synchronisation etc.? Also eher die Form der Zusammenarbeit, nicht sozusagen reines, ich will jetzt kein aufbauorganisatorisches Organigramm von dir sozusagen verlangen.
Ja, das wäre auch schwierig. Also im Herzen des Newsrooms, also ihr müsst euch das vorstellen, großer Raum, bis zu 300 Leute. Im Herzen sitzen die Nachrichtenchefs, die quasi den ganzen Tag über das Geschäft steuern. Das war auch der Kollege, den ihr eben am häufigsten gehört habt in der Morgenkonferenz. Drumherum sind die Ressorts. Ressorts sind die üblichen Politik, Wirtschaft und so weiter, Panorama, Kultur, Foto, Video, alles, was wir haben. Und in dem Moment, wo eine Nachricht aufploppt, von der man sagt, okay, das ist jetzt mehr als Daily Business, hier müssen wir wirklich richtig ran, kommen die Kollegen aus allen Gewerken, also nicht nur Text, sondern auch visuell, Kindernachrichten, alle, die da sind, zusammen und sagen, was machen wir jetzt? Wer geht wohin? Wen haben wir vor Ort? Wen müssen wir vielleicht irgendwohin schicken? Und dann geht das los. Das ist der übliche Ablauf und ritualisiert findet das in verschiedenen Konferenzen statt, wie in dieser 7.30 Uhr Konferenz am Morgen, am Nachmittag gibt es so etwas Ähnliches, in den Ressorts gibt es so etwas, das zieht sich durch den Tag.
Bei vielen Zeitungen, da gibt es ja so eine Art Blattkritik, bei Radiosendern Aircheck, wo man so die eigene Arbeit Feedback, gibt es das bei euch auch?
Oh yes, wir haben jeden Tag ein Feedback, das sich ergibt aus der Nutzung der dpa-Berichte, also wo wir sehen, wie viele Zeitungen haben eine Geschichte mitgenommen, wie viele digitale Medien haben zugegriffen, wie sind unsere Beiträge im Audio gelaufen und das Gleiche gibt es auch für die Fotos. Das ist für uns ein wichtiges Indiz, ob wir zum Beispiel auch gerade bei größeren Geschichten, ob es uns gelungen ist, eine Erklärtiefe reinzubringen, ob es, wenn es zum Thema passt, eine Emotionalität vor Ort widerspiegelt. Dafür machen wir das.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das neugierige Medienmagazin.
Antje Homburger, die stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presseagentur, verrät uns heute, wie ein typischer Tag bei der dpa aussieht. Ja, wir sind mittlerweile in unserer kleinen Reise durch den Tag in der Mittagszeit angekommen. Ist es dann auch tatsächlich bei euch am vollsten im Newsroom, Antje?
Ja, das ist so die klassische Zeit. Wobei, also ich sag mal so, es sind die meisten Leute aktiv. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie alle im Newsroom sind. Es sind auch viele draußen vor Ort. Aber es ist schon die Zeit, wo die meisten Leute in Deutschland im Einsatz sind. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
Im Einsatz sein heißt konkret, also was passiert dann?
Naja, das ist zum Beispiel, die sind in der Bundespressekonferenz oder in anderen Terminen vor Ort. im Newsroom haben wir so den Moment um die Mittagszeit rum, wo wir so ein Update machen, passt eigentlich alles so, wie wir es am Morgen eingetütet haben, hat uns die Nachrichtenlage inzwischen überholt, müssen wir umsteuern, wo geht die Reise weiterhin heute am Tag?
Du bist ja Chefin Aktuelles. Was heißt das genau? Wie ist da deine Rolle?
Vielfältig. Also es geht zum einen darum, wie unsere Dienste, also es ist ja nicht nur der deutschsprachige Dienst, wir haben auch einen englischen, einen arabischen Dienst, wie die aufgestellt sind. Also wie wir arbeiten wollen, worauf es ankommt, wie man zum Beispiel für digitale Medien anders aufgestellt sein muss, von den Uhrzeiten her, aber auch von der Aufbereitung der Inhalte. Und zum anderen ist es das Steuern auch des Aktuellen, sofern das nicht ohnehin über die Nachrichtenchefs passiert. Und ganz besonders in sogenannten Top-Lagen, also in dem Moment, wo wir von 0 auf 100 in einer besonderen Situation sind.
Darüber sprechen wir gleich auch nochmal genauer, weil das natürlich auch für uns und unsere Hörer besonders spannend auch ist. Aber lass uns nochmal einmal quasi eher in einem etwas, ich sag mal, normaleren Tag einen kleinen Schritt vorangehen. 13:30 gibt es ein Treffen der Wirtschaftsredaktion und dort wird über die Nachrichten des eigenen Ressorts diskutiert. Und da können wir auch mal jetzt ein bisschen Mäuschen spielen, denn Antje Homburger hat uns freundlicherweise auch eine Aufnahme von dort mitgebracht. Hören wir mal rein.
Lass uns erst über Thomas Cook reden und dann nachher über morgen. Also, danke Tobi, das war groß. Am Wochenende, heute, wo stehen wir? Hilf.
Ja, wir haben jetzt die nächste Zufahrt, 15 Uhr. Und ich glaube, wir müssen den Fokus mehr auf Condor jetzt.
Ja, wir machen eine eigene Zufahrt von Burkhardt zu der ganzen Luftfahrtnummer mit Blick auf Condor. Und Fidi macht dann daraus eine Gesamtzufahrt mit allen Strängen zusammen. Wir haben ein erstes emotionales Stück von drei Absätze von Silvi. Das macht Monja, hat das jetzt im Chor mit den Chors aus NRW und Hessen. Nachrichtlich läuft das weiter. Wie gesagt, eine Zufahrt, Luftverkehr. Was sagt der ADV? Da haben wir eine Meldung. Was sagen die anderen Airlines mit Blick auf Condor? Das ist jetzt so der nachrichtliche Stand.
Und Namen Zufahrt und Chor sind jeweils zu 16 Uhr disponiert, ne?
Wobei der Chor, den können wir später aktualisieren.
Genau, den Chor kann man immer wieder aktualisieren.
Wenn der 14 Uhr rausgeht, ist ja schon mal gut, dann haben wir da was. Nachrichtlich glaube ich, worauf wir achten müssen, was du dann auch übergeben musst. Also ich denke, die Pleite Thomas Cook GmbH kommt noch. Also die haben die ja schon vorbereitet in der Mitteilung, die halte ich für unausweichlich. Und dann haben wir noch Condor. Ich vermute, das dauert noch ein bisschen, aber da sieht es auch nicht gut aus. Und dann, wenn sie den Kredit kriegen oder nicht kriegen, ist es auf jeden Fall eine Eil. Die zwei Insolvenzen, wenn sie denn kommen, sind auch auf jeden Fall eine Eil. Du kannst ja in die Abgabe reinschreiben, wenn Günther als Nachtdienst mich wecken möchte, darf er das gern wieder tun. Ich bin dann ja eh morgen früh hier. Gut, morgen in den Tag gehen wir dann mit den Aspekten...
Ausland.
Was bedeutet also
Folgen für die Hoteliers.
Ja, was bedeutet Folgen für die Hotelkonzerne.
Genau. Vor Ort, wie ist die Lage? Die sind natürlich, haben wir jetzt ja schon teilweise drin, alles ganz furchtbar. Türkei, Griechenland.
Das fahren wir morgen auch als A-Thema dann.
Ja, ja. Definitiv. Sonst so heute nichts mehr, ne? Alles gut. So, dickste Thema steht morgen nicht auf der Tagesvorschau, sondern wird VW sein.
Wann etwa?
Braunschweig, die Staatsanwaltschaft in Braunschweig wird morgen entscheiden, ob sie Anklage erhebt oder nicht. Das werden die morgen um 12 mitteilen. Wir kriegen einen Anruf in dem Moment, wo bei der Staatsanwaltschaft die Pressemitteilung rausgeht. Dann sind Eilmeldungen, schnelle Zufahr und Hintergründe vorbereitet. 15 Uhr gibt es ein Pressestatement und wir sind in Kontakt mit den Anwälten von Winterkorn, von Pötsch und von Dies.
Dann hätten wir zwei A-Themen morgen.
Dann haben wir morgen wirklich zwei A-Themen,
ja. Jo.
Gut. Dann weitermachen.
Machen wir. Antje, nimm es da auch mal ein bisschen mit. Was haben wir gehört? Wir haben von A-Themen gehört, von Eil, von dicken Themen. Zufahr. Also spannend.
Ja, ich habe tatsächlich eben gedacht, da waren eine Menge Begriffe drin, die, wenn man nicht in der Agentur ist, wahrscheinlich ein bisschen befremdlich sind. Ich fange mal mit der Eil an. Das ist die Art, wie wir eine besonders wichtige Nachricht an alle Kunden ausspielen. Das heißt, die hat eine hohe Priorität, die ist auch gerötet, erscheint sie digital. In manchen Redaktionen klingelt es, bei uns im Newsroom geht eine rote Warnlampe an. Das heißt, es ist was passiert, was größere Folgen nach sich hat, die Eilmeldung. Eine ZUFA ist die Abkürzung für Zusammenfassung. Das heißt, wir haben schon eine größere Lage Und alle Stränge, wenn wir beim Beispiel Thomas Cook bleiben, was wird mit Condor, was ist mit den Gästen im Ausland, wie verhält sich die Bundesregierung dazu, was passiert in Großbritannien, alle nachrichtlichen Aspekte, die von Belang sind, wandern in diese Zufa hinein, in diese Zusammenfassung des nachrichtlichen Geschehens. Und der CORE, das ist die Abkürzung für einen Korrespondentenbericht, der dockt an dieses nachrichtliche Stück, erklärt aber analytisch und möglichst nutzwertig, was heißt das denn jetzt? Wie konnte es dazu kommen? Und falls du Urlauber bist in Griechenland, hast du eigentlich irgendeine Chance, dein Geld wiederzusehen oder wie ist deine Situation? So etwas ist klassischerweise in einem CORE.
Und nochmal der Unterschied zwischen Eil- und A-Meldung? Oder A-Thema?
Das A-Thema hat sehr oft eine Eilmeldung. Ich hoffe, das erklärt es. Also Themen, die von besonderer Relevanz sind, sind oft begleitet von Eilmeldungen. Eine Eilmeldung hat so im Charakter quasi den Überraschungseffekt. Also man weiß vorher nicht, dass so etwas passieren wird. Also macht man eine Eilmeldung, um alle Medienschaffenden aufmerksam zu machen, hier ist jetzt was passiert, was Besonderes. Und in aller Regel ist das dann logischerweise auch ein A-Thema. Also das sind die Themen, von denen wir annehmen, sie werden an diesem Tag, in diesem Ressort von besonderer Bedeutung sein.
Ich habe gerade auch beim Zuhören nochmal so über einen Punkt nachgedacht, gerade so bei der Zufa, bei der nachrichtlichen Zusammenfassung. Nämlich, dass bei Online-Diensten der Text dann direkt online geht, aber der muss ja auch so passen, dass der am nächsten Tag in der Zeitung, wenn er dann abends sozusagen in die Zeitung gehoben wird, dann auch noch passt. Also im Prinzip muss man das ja so schreiben, dass das immer korrekt wirkt, auch so mit den zeitlichen Bezügen und so, ne?
Man muss es so, also kann ich eine kleine Agenturregel verraten, du musst es immer so aufschreiben, dass es von hinten weggekürzt werden kann. Das heißt, alle Informationen, die du brauchst, um den Kontext zu verstehen, müssen möglichst weit oben sein. Und alles, also es wird sozusagen zum Ende des Textes weniger relevant. Sind dann noch interessante Aspekte zum Thema, aber man muss sie nicht unbedingt mitnehmen. Und das lernt man als Agenturjournalist oder Journalistin mit als erstes. Es muss von hinten wegzukürzen sein.
Kleiner Einschub, das ist in dieser Sendung anders. Ne? Hier ist es von vorne bis hinten relevant.
Ja.
Lass uns doch vielleicht auch nochmal tatsächlich auch auf eure Kunden schauen. Wir haben vorhin schon kurz gestreift, das sind ganz unterschiedliche. Die einen, die haben vielleicht auch eine feste Sendezeit, die anderen haben feste Drucktermine. Also eben ganz unterschiedliche Anforderungen unter Umständen auch. Was bedeutet das eigentlich für eure Arbeit?
Dass wir die Arbeit so aufbauen müssen, dass die Workflows so sein müssen, dass das für alle passt. Das ist durchaus sportlich, aber das ist tatsächlich angefangen von der Frage, wer zu welcher Uhrzeit welche Aufgaben bei dpa wahrnimmt, im Newsroom oder auch im weltweiten Netz, bis zu der Frage, wie müssen die Stücke aufbereitet sein, damit sie funktionieren. Das ist zum Beispiel im Bereich Audio von hoher Erklärtiefe durchdrungen, damit man es gut verstehen kann, wenn man es nur hört. Es ist zum Abend hin sehr viel häufiger ein Text, der länger ist, der tiefer ist, weil er für die Printkunden am nächsten Tag gedacht ist, weil aber auch im Online-Bereich abends eher das ausführliche Stück gelesen wird. Wir sind in unserer Aufstellung darauf ausgerichtet, dass wir am Morgen Nutzwert, Servicecharakter, schnelle, wichtige Nachrichten haben, die man kurz konsumieren kann, wie ihr wahrscheinlich selbst morgens auch auf euer mobiles Endgerät schaut. Das ist schon komplett so durchgetaktet, sowohl von den Schichtplänen her als auch von der Frage, wie die Nachricht als solche aufbereitet ist.
Ich habe mir gerade frag gerne, ich merke immer meine Frage.
Das Ding ist eigentlich auch ganz interessant, wo viel gearbeitet wird, da kann ja auch mal Fehler passieren, was natürlich dann für euch, da die Nachrichten direkt ja von den anderen Medien zum größten Teil übernommen werden, dann besondere Tragweite habt. Wie geht ihr mit Fehlern um? Was habt ihr da für Prozedere?
Also schlimm ist das überall. Im Empfinden eines Agenturjournalisten mehr als nur schlimm, eben aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, weil es hat eine hohe Verbreitung, weshalb wir einen wirklich komplett durchstrukturierten Prozess haben, wenn ein solcher Fehler passiert. Ich spreche jetzt mal nicht von kleineren Tippfehlern, wo es dann eine sogenannte Berichtigung gibt. Das heißt, die Meldung wird erneut geschickt. Wir berichtigen den Fehler, der da drin ist, und schreiben dazu, was wir falsch gemacht haben. Aber das Schlimmste im Leben eines Agenturjournalisten ist der sogenannte Kill. Das bedeutet, ein Text muss komplett zurückgezogen werden und wir müssen sagen, es ist so nicht richtig. Und das ist extrem schmerzhaft und bei uns von einem sehr aufwendigen Prozess begleitet. Wir machen in den sozialen Medien darauf aufmerksam, dass uns hier, also ich nehme mal ein Beispiel, wir hatten vor einem Jahr ungefähr eine Geschichte aus Afrika zu sogenannten Taxi Queens, wo wir mehrere Tage nach der Aussendung erfahren haben, dass Teile dieses Textes ein reines Abschreiben waren. Das war plagiiert. Und das mussten wir zurückziehen und dann begründen wir im Dienst, warum wir das tun. Wir haben Frage-Antwort-Format genutzt, um über uns selbst zu berichten, welchen Fehler wir gemacht haben, wie das passieren konnte und was wir jetzt unternehmen, damit das nicht wieder passiert. Und die beteiligten Mitarbeiter bekommen einen Fragenkatalog, die sogenannte Manöverkritik. Was ist hier passiert? Warum ist das passiert? Und wie sorgen wir dafür, dass sich das nicht wiederholt? Also das ist natürlich sehr eng gekoppelt an unseren Anspruch der Genauigkeit, alles richtig zu machen. Das lässt sich nur durchhalten, wenn man in puncto Fehler eine hohe Transparenz hat.
Wir haben, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür bekommen, wie komplex tatsächlich auch eure Arbeit ist. Ich finde, noch komplexer stelle ich es mir vor in den Breaking News Situationen und wie das da eigentlich aussieht, das klären wir gleich hier.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das gratulierende Medienmagazin. Wir gratulieren der dpa zum 70-jährigen Bestehen und machen mit euch einen akustischen Blick hinter die Kulissen. Antje Homburger, die stellvertretende Chefredakteurin, ist weiter bei uns und wir schauen uns immer ja noch so ein bisschen den typischen Tag in der Redaktion an und sind jetzt, glaube ich, am Abend langsam angelangt und da stehen ja auch wahrscheinlich schon die Pläne für den nächsten Tag, aber wie planbar ist eigentlich das Nachrichtengeschäft?
Unterschiedlich, also ein Gutteil ist termingetrieben, also man weiß, Mittwoch kommt die EZB wieder und entscheidet über ihre Zinspolitik oder ein Urteil in einem wichtigen Prozess steht an oder ein Champions League-Spiel. Das sind ja alles Themen, von denen wir wissen, dazu brauchen wir Berichterstattung. Und das ist schon relativ gut planbar. Daneben gibt es die plötzlich aufpoppenden Themen, also das, was wir gerade als, wo eine Eilmeldung entsteht. Die können wir nicht planen. Das ist dann eher der Moment, wo wir komplett alles vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, jetzt machen wir es ganz anders.
Dann lass uns doch mal genau dabei bleiben, wenn so etwas passiert. Also wenn es so, was man im Allgemeinen als Breaking News kennt, zum Beispiel, wenn es ein Unglück gibt, ein tragisches Ereignis, was euch erreicht. Also ihr bezeichnet das ja, glaube ich, als eine Top-Lage. Was passiert in so einem Moment bei euch?
Das kann ich vielleicht mal am besten an einem Beispiel erzählen. Vor 3 Jahren gab es den Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin. Jemand ist mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gefahren und der Anfang war noch im Bereich, also bei uns jetzt, aber auch bei allen anderen Medien, so in dem Bereich, es gab einen Unfall, es ist etwas passiert am Breitscheidplatz, ein LKW hat einen Passanten erfasst. In dem Moment passiert noch gar nichts. Dann kam wenig später, es waren vielleicht gut 10 Minuten, kam die Nachricht, heißt bei uns, jemand ruft die Polizei an, fragt, was ist passiert, können Sie mir mehr Informationen geben? Da kam die Ergänzung, es gibt wohl auch mehrere Verletzte. Und ungefähr eine Viertelstunde nach der ersten Meldung gab es die erste sogenannte Eilmeldung, denn da hat die Polizei gesagt, sie gehen von einem Anschlag aus. Und von dem Moment an geht auch bei uns richtig viel los, auch im Newsroom. Also die Kollegen wechseln an den sogenannten Topdesk. Das ist ein Tisch für 10 Menschen, wo auf jedem Bildschirm eine Nummer steht, eine Telefonnummer. Und jede Telefonnummer ist mit einer bestimmten Rolle verknüpft. Also jeder weiß, wenn ich mich hier jetzt hinsetze, bin ich der Koordinator dieser Top-Lage. Ich bin derjenige, der den Live-Ticker startet. Ich bin derjenige, der soziale Medien beobachtet. Ich bin die Audioschicht. Ich mache die visuelle Begleitung. Ich redigiere. Also das sind lauter feste Rollen, die in dem Moment eingenommen werden. Verifikation gehört dazu. Also das ist ja nur das eine, in den sozialen Medien Informationen zu finden. Das andere ist, sie auch zu verifizieren, zu gucken, ist das Video echt? Also all diese Sachen, die finden statt und das wird sofort besetzt. Parallel gibt es Menschen im Newsroom, die Reporter losschicken, die ganze Organisation machen. Und dann geht eine sehr enge Taktung an Nachrichtenmeldungen raus. um dieses ganze Thema in den Griff zu kriegen.
Ganz konkret nochmal, wir hatten vorhin in dem einen Audioton aus der Konferenz ja auch gehört, wie der Kollege noch sagte, der kann mich gerne auch nachts wieder anrufen. Also wie sehr setzt sie dann auch noch so eine solche Maschinerie in Gang, also wirklich so quasi so ein Eilnotruf, um noch mehr Leute wieder in den Newsroom zu holen?
Das ist relativ wenig nötig, weil in dem Moment, wo diese Eilmeldungen werden ja von uns verschickt, das heißt, die landen auch auf vielen Handys als Push. Und das ist, also das ist für mich immer so der große Nachrichtenagentur-Moment und tatsächlich, also das ist sehr schön zu erleben. Es kommen sehr viele Menschen rein, die keiner angerufen hat, die einfach gesehen haben, es ist jetzt was passiert und die in diesem Agentur-Spirit in den Newsroom kommen und sagen, sag mir, was ich machen soll. So muss man sich das vorstellen. Und das ist um nachts um zwei genauso wie nachmittags um vier oder morgens um sechs. Ist egal.
Wir sind jetzt ja mit unserem kleinen Marsch durch den Tag bei der dpa ja schon in den Abend- oder auch in den Nachtstunden. Da spielen dann ja auf einmal auch die anderen Zeitzonen wieder stärker eine Rolle. Du hast es schon am Anfang so ein bisschen erwähnt. Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass dann auch Korrespondenten, die in anderen Ländern sind, nicht nur über ihr eigenes Land oder über ihre eigene Region berichten, sondern auch dann so Standardaufgaben übernehmen?
Das ist tatsächlich nur in diesen Top-Lagen, wie wir sie eben besprochen haben, der Fall. Also dann, das ist jetzt nicht so, dass in den USA jemand anfängt, eine Berichterstattung aus Paris zu machen, weil in Paris jemand schläft und in Washington jemand da ist, sondern das ist den Top-Lagen vorbehalten. Da ist wirklich das komplette Netz aktiviert und alle arbeiten mit. Aber das ist nicht der Rhythmus, der sich durch die Zeitverzögerung ergibt, ist tatsächlich schon der, dass die Korrespondenten ihre Arbeit vor Ort machen.
Antje, wie ist das eigentlich, wenn Leute hören, dass du bei der dpa arbeitest? Gibt es da eigentlich eine Frage, die dir quasi immer gestellt wird oder irgend so ein Fakt, der dann genannt wird, der aber eigentlich gar nicht stimmt, quasi so ein Vorurteil, mit dem du jetzt hier ein für alle Mal aufräumen möchtest?
Nee, das eigentlich nicht. Also kein Vorurteil, aber die allerhäufigste Frage ist ohne jeden Zweifel, wo kriegt ihr die Nachrichten her? Das ist also diese Grundidee, dass es irgendwo irgendetwas gibt, das diese Nachrichten ausspuckt und das kommt dann bei uns an, die gibt es schon und ich versuche dann immer zu erklären, ähnlich wie hier, auf welchen Wegen die Nachrichten tatsächlich zu uns kommen.
Wie verändert denn, wenn wir jetzt mal auch ein bisschen in die Zukunft schauen, der Medienwandel eurer Arbeit?
So wie vorhin schon beschrieben, also um 5 Uhr morgens waren vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren nicht annähernd so viele Kollegen im Dienst. Das ist anders als früher. Und auch die One-Fits-All-Berichterstattung, wie es sie vielleicht vor 20 oder 25 Jahren noch gab, eine Agentur macht Meldungen, Zusammenfassungen, Korrespondentenberichte und das war's. Auch das geht so nicht mehr. Also da sind strukturierte Formate dazu gekommen, Hintergrundangebote, Video ist neu, Grafik kam irgendwann dazu, die Kindernachrichten kamen dazu, Faktencheck, Verifikation, das ist eigentlich ehrlich gesagt ein permanenter Prozess.
Und das Thema Geld spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Also in dieser Woche haben wir die Meldung gelesen, dass Axel Springer zum Beispiel die Kosten für die dpa gerne ein bisschen drücken möchte. Ist auch schon von Sparmaßnahmen eurerseits ja auch berichtet worden. Wie sehr spürt ihr auch den Kostendruck in der Branche und letztendlich auch bei euch?
Der Kostendruck, den spüren wir jedes Jahr oder man kann es, wenn ihr die IVW-Zahlen verfolgt, jedes Quartal sehen, wie die Auflagenentwicklung in den Printmedien ist. Das hat jeweils Einfluss auf unseren Umsatz. Das ist aber auch schon seit vielen Jahren so. Und unser Ansatz ist, mit verschiedenen Angeboten, die mit dem ursprünglichen Agenturangebot gar nicht so viel zu tun haben, aber total auf unsere Marke und unsere Aufgabe einzahlen, andere Umsatzwege zu erschließen. Das ist daraus entstanden, ist die dpa Infocom, die Inhalte digital aufbereitet oder auch die Verifikationsabteilung, die ich eben angesprochen habe und die Faktenchecks macht. Und das ist natürlich auch etwas, woraus Umsatz entsteht.
Ihr habt auch ein Programm, das in Startups investiert, ne?
Ja, NMA, ja, das ist auch richtig. Das ist zusammen mit anderen Medien. Da geht es um mediennahe Startups und natürlich die Möglichkeit, Wege zu finden, wie mit Medien in der Zukunft auch Geld verdient werden kann.
Lass uns noch einmal ganz kurz, ja, oder?
Herr Pähler, bitte.
Ja, mich würde noch so sehr interessieren, weil wir, glaube ich, viele Hörer auch haben gesagt, boah, die Antje, die hat auch von dem Spirit beschrieben. Also die jetzt sagen, ich, das möchte ich auch mal lernen. Also ihr bildet ja auch Journalisten aus und vielleicht nochmal als kleines Service-Element, wer kann sich bei euch bewerben und worauf schaut ihr?
Also neugierige, kreative, leidenschaftliche, an Nachrichten interessierte Menschen können sich auf jeden Fall und immer gerne bewerben. Wir gucken heute ein bisschen mehr darauf, dass die Kollegen die künftigen Kollegen multimedial orientiert sind, also nicht nur auf Text, nur auf Foto schauen. Wir gucken darauf, ob Menschen Bock haben, eine Regisseurstätigkeit einzunehmen, also in so einer Top-Lage diejenigen zu sein, die so ein Wahnsinnsaufgebot an Kollegen steuern. Wir suchen Developer. Das ist schon, da gibt es viele Möglichkeiten.
Kurze Frage zum Schluss. Hast du eine Lieblingsticker-Meldung?
Eine Lieblingsticker-Meldung?
Ja, bei der du zuletzt besonders lachen musstest, dich gefreut hast oder die dich fasziniert hat.
Bei der ich mich gefreut habe. Fällt mir nicht ein.
Behalten wir. Guck mal, jetzt haben wir doch noch eine Frage gefunden, wo alle
hätten rauskürzen.
Ganz zum Schluss.
Aber wir sagen herzlichen Dank für den Besuch heute Abend bei uns, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie die DPR arbeitet, wie vielfältig die Aufgaben sind. Und das war ja unser 24-Stunden-Gang durch die Welt der DPA hier in einer Stunde was mit Medien. Antje Homburger, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke euch.
Ja, Herr Pähler, und das war's mit was mit Medien.
Schade.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.